Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Josef Ulbich.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Die hat nichts weiter dazu gesagt und sagte, naja, du weißt aber, dass das ein schwerer Beruf ist.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Und die sagte nur, der ist so schwer, stell dir einfach mal vor, du bist ein Schauspieler und musst dann Faxen machen und musst die Leute belustigen. Und ja, du musst die ja belustigen irgendwie und unterhalten. Und stell dir mal vor, da ist jetzt vielleicht gerade dein Vater gestorben oder deine Mutter. Und du musst dann da zusehen, dass die Leute über dich lachen oder über dit lachen, was du... Das ist doch furchtbar, ist doch schwer. Fand meine Mutter furchtbar.
Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
So, ja. Geht los. Sehr schön. Schön, dass du da bist.
Freut mich auch.
Du wolltest was aufmachen. Was hast du denn
dir
gewünscht?
Ich habe jetzt hier diesen Apfelsaft. Aber den müsste man wahrscheinlich noch mal eben mal schütteln.
Genau, schüttel den mal. Ich habe hier... Ich habe versucht, irgendwas, was in der Nähe hier von hier kommt.
Preußenquelle.
Und das sind irgendwie Brandenburger Äpfel, die für den Safter gemacht wurden.
Okay.
Weil du aus Berlin kommst. Irgendwas in
und
der Nähe wollte ich
haben. Und da wir ja in Preußen sind.
Genau.
Das sollte man schon aus den Quellen trinken.
Das ist Reinhard Scheunemann. Er ist Schauspieler und Synchronsprecher und fast jeder kennt seine Stimme. Unter anderem als Direktor Louis in American Dad. Und er war einmal Clown. Doch dazu gleich mehr. Geboren wurde er in Ost-Berlin. Seine sehr vorausschauende Mutter schickte ihn wegen seiner Rückenprobleme zur beruflichen Sondervermittlung, damit Reinhard nicht schwer heben musste. Also lernte er zuerst Industriekaufmann. Doch als ihn das irgendwann ankotzte, zog es ihn nach Rostock, um Schauspieler zu werden. Er spielte bereits sehr früh auf der Bühne und verließ Rostock nach 3 Jahren mit der Bühnenreife. Dann ging es nach Brandenburg, einmal zwischendurch zur Armee und vor allem zum Zirkus. Denn Reinhard war, falls es noch nicht gesagt wurde, Clown. So ein richtiger Clown. Und für 1,5 Jahre war er sogar auf Tournee, auch in Russland. Alles andere, zum Beispiel warum Reinhard bei Armin Müller-Stahl einmal Vorsprechen üben wollte und durfte und warum es dann doch nicht dazu gekommen ist, erzählt er einfach selbst. Los geht's.
Wir haben gerade schon gesagt, Apfelschorle ist, weil du mit dem Auto da bist.
Ja.
Was hätte es denn gegeben, wenn du... Wenn du nicht mit dem Auto gekommen wärst?
Ach, ich hätte vielleicht einen Rotwein getrunken oder ein schwarzes Bier.
Ein Schwarzbier?
Ich trinke lieber Schwarzbiere und wie ich auch gerne schwere Rotweine mag. Ich mag, mag Getränke, die man kauen kann. Also so im Sinne. Und Schwarzbier ist, habe ich das Gefühl, dass man da 2 Bissen nehmen kann. Weißt du, dass man da kauen muss.
Ja, stimmt. Ich habe keine großen Schwarzbier-Erfahrungen. Es gibt nur das, was ins Dunklere geht, sind so diese Bockbiere oder so Sachen, wo dann mal diese Rauchbiere, die sind dann auch immer so, die so nach Schinken schmecken auch. Das ist dann auch immer, aber das ist dann krasser.
Also nee, das ist, die haben zwar eine schöne Würze, aber ich mag jetzt nicht so eine Sache, die dann mit Rotbiere oder so hat nicht da, wo dann irgendwie Kirschen drin sind oder irgendwelche, die gibt ja so ein Zeug, irgendwas mischen die dann miteinander. Nee, ich mag schon so ein richtig schönes schwarzes Bier und
Da hätten wir Schwarzbier getrunken, sehr gut. Das hatte ich auf jeden Fall auch noch nicht. Generell wird wenig Bier getrunken hier. Es geht dann immer gleich zu, wird dann immer gleich ein bisschen mehr. Sowas wie, was Richard gerade erzählt, irgendwie Gin Tonic oder, oder ein Cremant oder so. Aber ein Bier hatten wir tatsächlich, also ich hatte das noch nicht.
Ah. Na gut.
Du hast erzählt, du kommst gerade vom Unterricht hierher.
Ja, machst du seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren versuche ich, oder sind das länger? Weiß ich gar nicht. Seit 2 Jahren, sagen wir mal, versuche ich Klarinette zu spielen. Oder wenigstens 2, 3 Lieder. Und das funktioniert nicht so richtig. Weil ich bin ein, weiß ich nicht, unmusikalische Menschen gibt es vielleicht auf der Welt 5 oder so. Also unmusikalische gibt es nicht. Und, aber ich bin wenig musikalisch, sag ich mal so. Weil ich kann keine Noten, ich kann keine, also den Takt kann ich sowieso nicht halten. Und ich kann mich da sehr schwer unterordnen in diese, in diese Gesetze. Das ist ja, die Musik ist ja, der musst du ja folgen. Du kannst ja da zwar ein bisschen variieren, phrasieren, klar, etc., aber du bist gebunden. Und das ist mir nicht so.
Aber wie bist du dann zur Klarinette gekommen? Also woher kam dann der Wunsch?
Ich habe mal Klarinette. In früher Zeit habe ich, als ich noch Schauspieler war, oder ja, bin ich ja noch, aber als ich noch tätig war, hatte ich die Schnauze voll vom Theater und bin mit einem Freund, der dort schon arbeitete, zum Zirkus gegangen. Mhm. Der war beim Zirkus in der DDR, wo ich herkomme, also völlig andere Welt. Und da war das, die hatten drei Zirkusse, den Busch, Berolina und Eros. Und also nicht wie Eros, sondern mit AE, Eros. Und das waren Chapiteau-Zirkusse. Und mein Kumpel war bei Eros und na, da haben wir mal irgendwann gesoffen. Also haben wir uns getroffen mal nach längerer Zeit und haben ganz schön ihn gesoffen. Und ich habe dir nochmal so erzählt, wie man eigentlich als Clown, was man als Clown so machen muss. Ich habe dir gesagt, komm, du musst ja schöne Geschichten erzählen, du musst einen Bogen haben, du musst anfangen und da und dann endest du. Und je mehr ich getrunken habe, ja natürlich auch, umso mehr wurde fantasiert und umso mehr entstand. Und dann sagte der irgendwann, dann komm doch mit, dann machst du das. Und ich war dann schon so in einem Zustand, wo ich sagte, okay, mach ich. Und dieser Himmelhund hat mir verschwiegen, dass sein Partner ausgestiegen ist. Also der suchte jemanden und ich war sozusagen, das Wild, das gerade so vor die Flinte kam. Und da bin ich dann zum Zirkus gegangen. Und da haben wir uns dann gedacht, weil der Kumpel, der spielt ein bisschen Trompete und wir wollten jetzt nun natürlich jetzt nicht so eine Musikal-Clowns machen. Das waren ja da in den Chapiteau-Zirkussen, das ist nicht so wie in Russland oder damals in der Sowjetunion, die so eine richtige Clowns-Tradition haben. Das sind eigentlich immer nur so dumme Auguste.
Ja.
Die wir waren. Also jetzt, Weißklauen und so, der dann nicht Klarinette, aber dann sagst du irgendwas spielt, die spielen dann mehrere Instrumente. Das wollte, sollte es nicht sein, aber wir wollten uns ein paar Töne drauf. Und ich dachte mir in meinem Leichtsinn, Klarinette ist doch bestimmt leicht. Und ich hatte, glaube ich, irgendwoher hatte ich eine alte Klarinette. Ich weiß ja nicht, ob das eine Böhm oder ein deutsches System war. Jedenfalls habe ich da versucht, mir oben ein paar raufzudrücken. Und dann habe ich sein lassen, war ich dann anderthalb Jahre beim Zirkus und habe es dann vergessen. Und als ich Rentner wurde, dachte ich, du musst irgendwas machen. Du musst dir irgendwas suchen. Du kannst nicht dann vielleicht, weil ich dachte, ich muss aus dem Fenster gucken. Wenn man Rentner wird, ist man gleichzeitig so am Fenster und hat ein Kissen unter den Ellbogen. Und da habe ich mich einfach angemeldet und das dauerte eine Weile, also in der Musikschule.
Ja, okay. Ne,
bei uns in Kleinmachnow. Und das dauerte vielleicht noch ein halbes Jahr oder so, bis ein Lehrer frei war.
Ja, okay.
Also die sind ziemlich gefragt. Also jetzt Gitarre und weiß ich so, der moderne, sagen wir mal, gängigere Instrumente, die sind, da kommen sie an ihren Gitarrenunterricht. Kannst du vergessen an der Musikschule, weil das ist so überlaufen. Und ich kriegte den und seitdem mache ich das. Okay. Und es macht ja auch Spaß. Es macht ja auch Spaß. Bloß man muss sich eben disziplinieren. Man muss das. Das ist ein Geduldsspiel und ich bin nicht so ein Geduldsmensch.
Ah, okay.
Ja, vielleicht erzieht mich das ein bisschen für die nächsten Jahre, die ich noch hier auf dieser Erde wandle. Es macht schon Spaß. Und man, ja, und es ist auch eine Freude dran, wenn man auf immer sagt, ach, das kannst du jetzt so viel machen. Guck mal. Ach, das ist schön. Hättest du nie gedacht, dass du jemals im hohen Alter da noch ein paar Töne aus so einem schwarzen Rohr rauskriegst.
Das ist aber echt schön. Aber ist es noch das alte, tatsächlich die alte Klarinette?
Nee, die habe ich dann irgendwann, ich habe mir die dann gekauft. Das hatte auch keine besondere. Die kosten diese. Man kann ja viel Geld bezahlen für so eine.
Ja, ja, klar, kleine. Auf jeden Fall.
Also meine hat so ungefähr, weiß ich nicht, 900 oder 1000 gekostet. Und das sind so die, ja, du kannst so für 300 den haben, dann ist das Plastik. Und,
ja, das stimmt. Meine Schwester hat Klarinette, glaube ich, gehabt. Ich habe Klavier gelernt früher und es war auch, mir wurde zuzeitig gesagt, dass ich da, dass das gut ist, was ich da mache, dass ich mich eher entspannt habe und habe einfach nicht mehr geübt.
Ach so.
Und bin auch dann auch, ich bin einfach nie ins Üben gekommen, weil ich auch nicht mit diesen Notentexten und so, ich, am Anfang viel drunter schreiben und so. Ich habe das immer bewundert, wenn Leute das dann relativ schnell einfach vom Blatt lesen konnten und spielen konnten und so. Das ist total schön, aber ich konnte das auch nie.
Das ist so geil, ich finde das so geil, wenn man, ich habe mit Musikern öfter zusammengearbeitet. Ja. Also nicht gespielt, aber so als Sprecher. Und die unterhalten sich. Und also Musik ist eigentlich eine internationale Sprache. Mhm. Und die unterhalten sich und sagen, wenn ich G7 mache, dann machst du B5 und dann spielst du da und du machst dann blablabla. Ja. Also nun in ihrem Vokabular. Und das fand ich so geil. Wir müssen uns so lange erklären, weißt du, was du willst. Mhm. Pass mal auf, guck mal. Ich denke mir, dass du, wenn du daher kommst, nach da gehst, überlegst du dir, wann die Müllabfuhr kommt und die Frau nach Hause und wann du nun kochst oder nicht. Und die sagen G7 und B5. Und die sagen, okay, und dann machst du, ja, spiel mal, ich steig ein. Und das ist hervorragend. Das ist schon
echt, aber es ist halt wirklich, wie du sagst, total diszipliniert. Auch, ich kenne auch Leute, die ja sehr viel Klavier gespielt haben und das, die spielen es dann auch 2, 3, 4, 5 Mal in der Woche, wenn, selbst wenn sie keine Berufsmusiker sind, um das zu behalten, das was sie so. Und das ist.
Und das, also, ein Freund von mir hat, der hat auch Klavier gespielt und der sagte dann, hat er, das habe ich dann damals, ich habe es verstanden und habe aber noch nicht dran gedacht, irgendwie ein Instrument zu lernen. Der sagte, weißt du, wenn ich gestresst bin von der Arbeit, dann komme ich nach Hause, setze mich ans Klavier und spiele eine halbe Stunde. Sagt er, und dann bin ich ganz tiefenentspannt.
Okay.
Da dachte ich, Musik macht eigentlich was. Und das ist, wenn du übst, du konzentrierst dich nur auf diese eine Sache. Du vergisst, was da nun, ob du nun noch da sauber machen musst oder die Treppen fegen. Und das ist schon schön, so zur Entspannung.
Aber was machst du denn sonst zur Entspannung, wenn du das Musizieren ja erst sehr kurz machst?
Du, als, naja, na, was alle machen. Das furchtbar, man setzt sich, ich mache heute auch noch oft, weil so zum Abschalten, nicht denken, gucke ich fern.
Ja, okay.
Und ich gucke jetzt aber nicht, ich gucke mir dann irgendwo bewusst mal was an, wenn ich so interessante Sachen habe oder was. Wie, sagen wir mal, jetzt so skandinavische Krimis gucke ich ganz gerne. Inspektor Barnaby gucke ich auch ganz gerne. Ja,
auf ZDF Neo, oder? Laufen die ganzen...
gucken alle alten Leute. Aber ansonsten bin ich ein Zepper.
Okay.
Ich sitze dann 2 Stunden, 3 Stunden und dann zepp ich von unten. Ich sehe nie weit von Anfang und nie weit bis zu Ende. Also wenn ich jetzt nicht bewusst irgendwas da gucke. Und das entspannt schon, aber... ich glaube, es macht doch ein bisschen doof.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das, also macht das wirklich doof? Also ich habe keinen Fernseher mehr. Ich habe nur.
So was wünsche ich mir, ja. Eigentlich ist es so, man könnte sich auch hinsetzen, könnte ein Buch lesen. Und ich lese sehr gerne und muss natürlich auch viel lesen.
Ich würde sagen, machst du ja auch als Beruf ja schon.
Das mache ich als Beruf und naja. Aber ich kann da nicht so, wie soll ich denn sagen, nicht so, da ich immer so Lesungen mache. Ich mache jeden Monat einmal an einem Montag in dem kleinen Theater Vaganten, da zwischen Delphi Kino und dem Theater des Westens. Da mache ich eine Lesung. Mhm. Und da muss man, na gut, da habe ich dann immer so 2 oder 3 Wochen Zeit, mich vorzubereiten. Mhm. Und da kannst du zwar die Texte lesen, aber konkret so richtig dran arbeiten, also musste ja, aber jetzt so, du liest es anders, als wenn du einen Roman liest.
Ja, das stimmt.
Weil du liest es auf Striche hin oder könnte ich das, kann ich die, verstehen die Leute das, ist das überhaupt interessant für die? Also man, das ist ein anderes Lesen, als wenn du sagst, okay, ich nehme mir jetzt hier Agatha Christie und das ist Ruhe und dann ist der Mörder irgendwann die Fast und ist gut. Und von daher ist das auch, wie soll ich denn sagen, nicht so sehr entspannend. Mhm. Weißt du?
Ja.
Da ist das Arbeit einfach.
Ja, das sehe ich ein. Ich habe das, also ich. Wir haben einen Beamer einfach nur, da ist so ein Apple TV dran. Das heißt, ich gucke mir eigentlich auch
du
so Sachen
dann,
an,
was
man halt so halbwegs will. So ein richtiges Zappen gibt es ja dann einfach nicht mehr.
Ja.
Man guckt auch viel Blödkram an, aber es ist ein bisschen gezielter. Und ich höre halt ganz viele Sachen an. Das ist auch meine Entspannung.
Ach, du hörst das Bücher?
Ja, also eher Hörspiele und
oder
Podcasts.
So.
Genau,
ja, okay.
Diese. Und gehe dazu dann einkaufen, kochen. Da kann ich ganz gut abschalten eigentlich.
Ach so, okay.
Wenn es halt, also ich wüsste gar nicht, welches Instrument ich spielen sollte, dass ich da wieder.
Ja, du hast ja Klavier.
Ja, das steht zu Hause noch bei meinen Eltern in Sachsen rum.
Ach, du kommst doch aus der DDR oder wie die hieß.
Ich bin gerade schon noch geboren, da gab es die DDR nicht mehr.
Ach so?
Ja. 91 geboren.
Was hast du?
Genau, aber meine Eltern kommen aus der DDR, die sind da geboren.
Sachsen, wo bist du da her aus Sachsen?
Aus der Nähe von Dresden.
Ja. Ja. Ja, mein Schwiegersohn kommt aus Dresden.
Ah.
Aus Dresden, ne? Hm?
Nicht wahr.
Strezelmarkt, ne? Müssen wir uns zum Strezelmarkt.
Geht ja bald wieder los, das Ganze.
Ja.
Ich finde schon sehr vieles, was du gesagt hast, da habe ich sofort Fragen dazu, aber also vor allem Zirkus. Ich habe Zirkus noch im Kopf, ich möchte mit dir noch über den Zirkus reden. Aber wie hat denn das angefangen? Du bist in Berlin geboren.
Ja. Ja.
Hast du denn Geschwister?
Ja, ich habe eine ältere Schwester, die ist 12 Jahre älter als ich.
Mm, das
also
das
war nie meine Spielgefährtin. Mm. Ich war, als Baby war ich der Spiel, die lebende Puppe für meine Schwester und ihre Freundin. Bis ich dann 2 Jahre alt war, wo es sich nicht mehr lohnte, wo ich dann nicht mehr wollte oder irgendwo selber einen Willen hatte. Und so, der will nicht hier. Die haben mit mir gespielt, aber ich nicht. Ich bin, ja, habe eine Schwester, aber ich bin mehr als Einzelkind. Okay. So viel wachsen.
Und dann bist du aber in der DDR groß geworden, praktisch.
Ja, erstmal. Also in Ost-Berlin bin ich geboren, in Prenzlauer Berg.
Mhm.
Was man ja auch hört. Und ich will das ja auch nicht verheimlichen.
Ja, warum auch?
Ich bin Berliner und,
ja.
Und ich bin das auch gerne.
Mhm.
Ja, naja, und dann bin ich am Prenzlauer Bahnhof, da habe ich gewohnt. Prenzlauer Allee, Prenzlauer Bahnhof, Grellstraße. Also zwischen Greifswalder Bahnhof und Prenzlauer Allee, Greifswalder Straße und Prenzlauer Allee. Da bin ich groß geworden.
Mhm.
Und so, ja. Und dann habe ich einen herrlichen Beruf erlernt, weil meine Mutter war auf meine Gesundheit bedacht, Gott sei Dank war sie bedacht drauf. Ich hatte da mit dem Rücken zu tun. Ich hatte so eine Wirbelsäulengeschichte. Das nannte sich bis zum ausgewachsenen Alter. Das ist eine Wirbelinsuffizienz bei Morbus Scheuermann.
Ja, das
nannte sich das. Und
das war, ob Scheuermann war.
Und das haben sehr viele. Das haben sehr viele.
Ja.
Und das ist dann auch im Wachstum begriffen. Also bedingt, wenn man schnell hochschießt, wenn man schnell wächst und so. Und das hatte ich und meine Mutter hat das feststellen lassen oder wie auch immer, die hatte die gewusst. Und da gab es die Möglichkeit, dass man für den Beruf sondervermittelt wurde, so nannte sich das, eine berufliche Sondervermittlung. Also das heißt oder hieß, dass Männer oder Jungens auch Mädchenberufe ergreifen konnten, weil sie ja nicht schwer heben, schwer tragen und so weiter. Meine Mutter war der Ansicht, hatte recht. Die sagt, weißt du wirst jetzt Industriekaufmann lernen.
Ja.
Boah, da hatte ich erstmal nichts dagegen, war ja alles okay. Und meine Kumpels waren so Kfz-Schlosser und Maler und die waren dann bei der Reichsbahn, hieß das. Und so machte. Und das fand ich ein bisschen doof. Die haben eben gearbeitet. Das waren Arbeiter. Und meine Mutter hat gesagt, weißt du, dass deine Kumpels, die da arbeiten und immer unter die Autos runterkriechen müssen, die werden das nicht lange machen.
Mhm.
Du kannst in deinem Büro auf deinem Hocker sitzen, bis du umfällst. Und da hat sie ja recht.
Ja.
Oder hatte sie recht. Und so habe ich dann diesen wunderbaren Beruf des Industriekaufmanns gelernt. der mich dann irgendwann so ankotzt. Das kannst du nicht dein Leben lang tun.
Aber was macht man da? Also was macht man als Industriekaufmann?
Ja, da macht man, also ich habe beim VEK, volkseigenen Kombinat Tiefbau, gelernt, da hättest du alles machen können. Von der Lohnbuchhaltung bis Baumaschinenverwaltung, ökonomische Geschichten und wie ist der Geier, was. Und die wollten mich unbedingt behalten, weil es war nun wirklich ein Mädchenberuf. Wir waren in einer Schule, die Berufsschule ist die, die in der großen Hamburger, wenn ihr das was sagt, große Hamburger Straße, das war früher eine jüdische Knabenschule. Mhm. Und daneben an ist dieser alte jüdische Friedhof, wo der Mendelssohn, die Grabplatte oder das Grab von Mendelssohn ist. Und daneben das Schulgebäude. Und da war auch das jüdische Altersheim. Und da war unsere Berufsschule drin.
Okay.
Und da waren 450 Mädels. Und vielleicht 20 Jungs.
Okay.
Und das war schon, ich habe nichts gegen Frauen, ich finde das alles toll und ich finde, aber in dieser geballten Masse, wir waren zu zweit in einer Klasse, zwei Jungs in einer Klasse. Wenn einer krank war von uns, war es nicht auszuhalten. Wir haben uns dann abgesprochen, haben gesagt, wenn du dich krank schreiben lässt, sage mir das bitte, dann muss ich mich auch krank schreiben lassen. Also man hat sich da schon ein bisschen, man war dem ausgeliefert. Man war wirklich einer Frauenmacht sozusagen, einer Übermacht ausgeliefert, dass du wirklich gesagt hast, zum Beispiel vom Sport haben wir uns befreien lassen. Weil die haben ja nicht Sport gemacht, wie wir, ja sicherlich Sport, wie du das aus der Schule kanntest, aber da waren ja auch Jungs in der Schule, also in der normalen Schule. Die haben dann eben, weiß ich nicht, Pferd gemacht, aber die Mädels dort, die haben, das war alles nur Schwebebalken und so.
Okay.
Und dann dachte ich, das machst du nicht. Ich gehe doch nicht auf so einen Schwebebalken. Das mache ich nicht. Jedenfalls haben wir da nie Sport gemacht. Und ich habe dann nur ausgelernt und habe gesagt, Schluss, Schluss.
Aber wie alt warst du, als das angefangen hat? Und wie alt warst du, als dass du fertig warst?
Na, ich war fertig. Mit 17 habe ich angefangen zu lernen. Okay. Mhm. Also Anfang 17. Und mit 19 war ich fertig und bin dann zur Schauspielschule gegangen.
Okay. Und das war dann aber auch nicht in Berlin?
Das war in Rostock.
Mhm.
Da haben wir vorher, weil wir kein Geld hatten und zwei Kumpels von mir waren Kleindarsteller an der Volksbühne.
Mhm.
Und da habe ich gesagt, komm noch mal mit. Und da kriegst du Geld für jede Vorstellung. Gab es denn, weiß ich nicht, 5 Mark oder 10 Mark oder was. Ach, und das hat Spaß gemacht. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Zu der Zeit, und da war waren eben halt die Armin Müller-Stahl war an der Volksbühne, hat da gespielt. Ne? Der hat den Marki Poser gespielt, weiß ich. Und den habe ich dann mal gefragt, ob ich ihm mal was vorsprechen kann oder darf, weil ich was eingeübt habe mit einem anderen. Und da sagte ich, gerne, Junge, gerne, gerne. Aber dazu ist es nie gekommen, weil ich dann gleich an diese Schule gegangen bin.
Okay.
Also ich bin hingegangen und die haben mich gleich genommen. Okay. Also ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden.
Mhm. War das dein erstes Vorsprechen und es hat sofort geklappt?
Ja, ja. Ja, ja.
Okay.
Das hat geklappt und dann musstest du aber nochmal, dann haben die dir zwei Rollen gegeben, was du machen sollst zur Eignungsprüfung.
Ja.
Nee, Eignungsprüfung war das erste und die Aufnahmeprüfung dazu hast du dann, haben die dann gesagt, lernen Sie mal jetzt hier die Rolle Ruprecht aus dem zerbrochenen Krug so. Und singen uns mal ein anderes Lied als Hänschen klein oder was. Und da bin ich dann auch angekommen und dann habe ich mit Armin Müller-Stahl nun nichts mehr am Hut gehabt.
Aber interessant, dass der sofort Ja gesagt hat.
Der hat, das war merkwürdig, du konntest eigentlich fast alle Schauspieler, die dort waren, konntest du ansprechen.
Das ist ja eigentlich was Schönes, wenn das so...
Ja, die haben welche, die gibt es ja überall. Das sind eben die denken, Kleindarsteller hat hier nichts mit zu tun. Also nichts mit unserem Beruf oder was. Und ich bin sowieso der Größte hier. Oder? Die gibt es überall. Besonders ausgeprägt natürlich in diesen Berufen. Da, und was ich nie verstanden habe, nie begriffen habe und auch nie angewandt habe. Und ich finde so eine Arroganz furchtbar. Weil das ist ein Job, das ist ein Ensemble-Job.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Und wenn der Beleuchter besoffen ist, und den Verfolger nicht auf mich richtet, dann sehen die mich auch nicht. Mhm. Ne? Oder der macht das Licht überhaupt nicht an. Oder der Tonmensch spielt eben mir ein anderes Lied ein, als ich singen kann.
Ja.
Naja, dann, was soll ich machen? Ich bin verloren und verratzt. Also es ist eine Ensemblearbeit. Wenn der den Vorhang nicht aufzieht,
geht gar nichts los.
Geht's nicht. Und das habe ich einfach von Anfang an, ja, das habe ich begriffen, das haben wir mitgekriegt an der Rostocker Schule, dass das einfach, jedes Gewerk ist für dich da. Und du bist für die Gewerke da.
Ja, schön.
Und ja, und das habe ich begriffen und habe das eigentlich eigentlich nie so verloren, so aus dem Kopf. Ich habe dann noch immer, wir haben immer so bei den Bühnentechnikern mit dir arbeitet oder immer, wenn irgendwas war, du komm, na ey, komm, den Tisch, den trägt doch Lena drin oder weißt du, wenn ich so, ich weiß jetzt nicht und du und ja, das hat man eben gemacht. Ne, und hat sich nicht bedienen lassen. Und das ist schon, also das finde ich schon in Ordnung. Und ich bin froh darüber, dass ich das so begriffen habe und ziemlich schnell und jetzt noch begreife. Ja.
Und hast du da parallel schon gearbeitet in Rostock irgendwie? Oder ist das, ich weiß nicht, wie das Studium da in Rostock war, dass man Vollzeit da war und eigentlich gar keine Zeit hatte, noch woanders?
Ja, das war, ja, ich habe den zwei Kellner aber zwischen aber wir kriegten ja ein Stipendium und dann.
Vom Staat aus.
Ja, ja, staatliches Stipendium. Ja, das waren, ich glaube, 150 Ostmark oder so. Hast du gekriegt für den Monat als Stipendium.
Hat das also für wie viel hat das gereicht? Also ich hatte da gar keinen Bezug
lange,
zu, ich weiß nicht wie.
Nicht lange.
Ja.
Und dann hast du immer, gut, meine Eltern haben mich unterstützt, ich hab dann hat man Schulden gemacht. Und dann war eben, in Rostock hast du dann auch Theater gespielt nach dem ersten Studienjahr. Okay. Oder schon im ersten Studienjahr. Hast du denn auch so Kleindarsteller oder kleine Rollen oder irgendwas immer? Und die wurden auch vergütet.
Ah ja, das
und
ist.
Die kriegtest du auch bezahlt. Dass du immer am ersten oder am letzten überwiegend kriegtest du, dein Club am ersten war immer ein Stipendium. Und am 15., also zur Hälfte des Monats, gab es dann immer dieses Spielgeld. Das sogenannte Spiel. Also man kam so über die Runden.
Okay.
So, na gut, dann hat man anschreiben lassen in den, da, Theaterkantine und so. Ja. Also ich arbeitete in dem Sinne, dass ich mir mein Studium finanzieren musste, war es nicht.
Okay. War es nicht. Das ist ja auch eigentlich schöner, wenn man sich darauf konzentriert, also halbwegs dann darauf konzentrieren kann.
Ja, gut, dann sind wir mal irgendwann Kellnern gewesen und so, weil du gesagt hast, komm, jetzt reicht es nicht oder wie auch immer. Mhm. Aber das war nicht an der Tagesordnung.
Wie lange bist du in Rostock geblieben?
Das ist ein sogenanntes Fachstudium gewesen, also kein Hochschulstudium, Fachschulabschluss, 3 Jahre.
Okay.
Und habe sozusagen die Bühnenreife. Man wurde dann mit der Bühnenreife entlassen und nicht mit, was ich ja albern finde, der Schauspielerberuf ist eben ein Beruf, der auf Talent begründet ist, erstmal.
Ja. Ja.
Und ob ich dann nun 3 Jahre studiere oder 4, ich bin mit der Bühnenreife ab und die 4 Jahre an der Hochschule waren, die haben ein Diplom.
Also ja, ja.
Die nennen sich auch alle nicht Diplom-Schauspieler oder Doktor Niem oder irgend so. Das finde ich albern. Entweder ist man das oder ist es nicht. Ob man ein Diplom vorher hat oder hinterher oder wie auch immer. Das ist Quatsch. Und es ist, weil ich vorhin von meiner Mutter sprach, die ja so auf mich geachtet hat, dass ich auch alle, dass ich mich schwer hebe und schwer trage. Die hat zum Beispiel, als ich ihr erklärte, dass ich dann in diesem blöden Beruf nun nicht mehr und mich an der Schauspielschule bewerbe, gar nicht so reagiert, wie man so immer hört oder so. Ach, und Künstler und brotlose Kunst und was wirst du machen? Du kommst nicht klar mit deinem Leben. Jetzt sollst du noch anderen vorspielen. Die hat nichts weiter dazu gesagt und sagte, na ja, du weißt aber, dass das ein schwerer Beruf ist. Also die hatte keine Ahnung. Also meine Mutter ist ins Theater gegangen und so Operetten und wie es ich wurde, aber die hat jetzt so keinen künstlerischen Beruf gehabt oder so Ambitionen. Und die sagte nur, der ist so schwer, stell dir einfach mal vor, du bist ein Schauspieler und musst dann Faxen machen und musst die Leute belustigen. Und ja, du musst die ja belustigen irgendwie und unterhalten. Und stell dir mal vor, da ist jetzt vielleicht gerade dein Vater gestorben oder deine Mutter. Und du musst dann da zusehen, dass die Leute über dich lachen oder über dit lachen, was du... Das ist doch furchtbar, ist doch schwer. Fand meine Mutter furchtbar.
Interessanter Gedanke.
Und ich habe gesagt, ja, klar, das krieg ich hin. Aber mach dir mal keine Sorgen. Und ich bin dann, nachdem ich fertig war, war ich erst 2 Jahre in Schwerin am Staatstheater und bin von da aus nach Brandenburg, ans Brandenburger Stadttheater gegangen. War auch näher in Berlin und da kriegte ich auch mehr zu spielen, mal kleinere Ensemble und so. Und wie es der Teufel will, stirbt meine Mutter. Na gut, ich sterbe mal irgendwann, aber meine Mutter starb. Und wir hatten eine Vorstellung. Und ich spielte in einer Komödie einen Indianer, der erschossen wird. Weiß ich noch, wie heute das heißt, hieß Wind in den Zweigen des Sassafras. Gut. Und wir hatten aber, weil ich da auch so Regie gemacht habe mit einem Freund zusammen, wir hatten für meine Rolle eine Doppelbesetzung, einen Kollegen. Und da haben wir gesagt, okay, ja, dann gehst du zur Beerdigung und dann wird der Kollege das machen.
Ja.
Und der Kollege war ein großer Tingler vor dem Herrn, der hat überall nur rumgetingelt, also mehr als Theater gespielt. Und der hatte wohl offenbar eine Tingelei und hat sich krankschreiben lassen.
Okay.
Und man musste damals, weiß ich nicht, ob das heute, vielleicht ist es heute noch so, du musstest, wenn du, also du musstest quasi bis 13 Uhr sagen, ob du krank bist. Also die Krankschreibung bringen oder sagen, du kannst nicht oder wie auch immer, du bist krank oder was auch immer. Und der hat sich kurz vor 13 Uhr, hat er sich krank gemeldet.
Okay.
Und wir hatten an diesem Abend Theater, Vorstellung in Rathenow als Abstecherort. Und meine Mutter, das war früh, die Beerdigung war früh. Und wir saßen dann alle zu Hause, die Familie, und dann klingelte Telefon. Und da ist der Intendant dran und sagt, Herr Schönemann, das tut mir furchtbar leid. Aber der Kollege hat sich krank gemeldet. Wir können die Vorstellung nicht absagen in Rathenow. Ich schicke Ihnen jemanden mit einem Auto, der holt Sie. Ja.
Ja.
Okay. Und bin hin und der hat mich dann wie ein Ochse da von Berlin nach Rathenow gefahren. Und da hat diese Vorstellung gespielt. Und alle Leute freuten sich und lachten und waren. Und ich musste auch. Ich wurde erschossen, so auf der Bühne, in der Rolle. Erschossen und dann haben die sich gestritten, die Cowboys oder Farmer, wer das war. Die haben gesagt: Ach, der ist aber schwer. Ach, der tut nur so, als wäre er tot. Der ist so schwer. Und ach, das macht er absichtlich.
Okay.
Und ich habe die ganze Zeit nur meine Mutter vor mir gesehen und gehört und habe gesagt: Du hattest ja so recht, Mädel. Du hattest so recht. Und es war richtig hart.
Ja, glaube ich.
Und das hat die mir nicht vorausgesagt, aber sie hat es mir nur zu bedenken gegeben. Da dachte ich, guck mal an, was die so alles
geahnt hat. Wusste, ja. Ah, das ist ja krass.
Und das war schon, ja. Aber sonst ist es trotzdem ein schöner Beruf, aber ein sehr anstrengender. Viele glauben das ja nicht. Die sagen immer nur, ein bisschen da auf Text zu fahren und da ein bisschen Faxen machen, Gesicht verziehen.
Nee, es ist schon ganz schön anstrengend.
Das ist schon.
Aber bist du dann nach der Vorstellung wieder nach Berlin wenigstens gefahren worden? Oder musstest du irgendwie in Rathenow erstmal bleiben, bis du am nächsten
Tag dahin kommst? Dann haben die mich nach Brandenburg gefahren, weil ich wohnte ja in Brandenburg.
Okay. Ja.
Und von Brandenburg war das der Abstecherort, war Rathenow.
Okay, Wahnsinn.
Dann bin ich aber so.
Da bist du in Brandenburg dann erst noch eine Weile geblieben?
In Brandenburg war ich 13 Jahre. Also das alles in allem.
Das ist eine große Weile, ja.
13 Jahre, davon war ich aber 1,5 Jahre bei der Armee. Musste ich dann auch noch.
Du hast dienen müssen praktisch.
Ich musste dienen. Und dann war ich in dieser Zeit, da habe ich zwar gekündigt, dann war ich 1,5 Jahre beim Zirkus. Also ich war richtig fest in Brandenburg, so 10 Jahre.
Aber das heißt, wenn wir jetzt beim Zirkus sind, wie ist das denn im Zirkus? Also ich finde das total, ich habe das nur gelesen und dachte, ich habe noch nie einen Clown, jemand, der als Clown gearbeitet hat, getroffen. Ist es denn für dich sinnvoll gewesen oder ist es denn total hilfreich, Schauspielerei gelernt zu haben für diese Art Beruf? Oder,
Nein.
Wie ist das? Nein. Wie ist das als Clown in der DDR?
Das waren ja wirklich nur die dummen Auguste. Ne?
Ja.
Und wir haben dann immer gesagt, du musst aufhören, da schön in die Bärenscheiße fallen und laut rufen und große Schuhe anhaben rote Nase. Und mehr ist es nicht. Das war in der DDR, ja, abwertend hat man gesagt, Pausenclown. Mhm. Gut, wir hatten dann in einer Revue sozusagen, also in einer, ich weiß ja nicht, wie man das nannte, also in einer Vorstellung, haben wir mehrere Reprisen gemacht, sozusagen, also Pausenfüller mit irgendeinem kleinen Geschichtchen. Und dann hatten wir eine Szene. Und dann haben wir dann, die war dann für uns, sozusagen für die Clowns. Okay. Dann hat man dann so eine Sachen gemacht, da wie, ich hab's aus dem, war ein Stummfilm oder ein ganz früher Tonfilm, wo der Diener und der Herr und der Diener hat den Spiegel kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob die die Geschichte kennen. Der Spiegel ist so ein großer Standspiegel und der ist kaputt. Und er sagt, um Gottes Willen, den kann ich dem Chef nicht zeigen. Und der zieht sich so an wie er und macht alles so wie er, dass der bloß nicht denkt, der Spiegel ist kaputt. Ja. Und so ein Zeug haben wir dann gespielt. Und da war es im Endeffekt, die ein Ei auf den Kopf gehauen. Und dann so, der Spiegel ist kaputt. Und von daher... Ja, das ist auch anstrengend und das muss man gemacht haben. Ich habe dann noch Schluss gemacht.
Ich frage einfach, wie ist denn das? Man ist doch 24 Stunden zusammen da, oder?
Ja. Du fährst sozusagen, also Eros hat zum Beispiel, als ich hinkam, sind wir 3 Jahre, also alle 3 Jahre wechselten Eros und Busch Tourneen. Und Berolina fuhr auch immer Tourneen, aber die hatten größere Wagen und die konnten nicht nach Russland, weil da in Brest kriegten die so andere Gestelle runter, weil da eine andere Spurbreite ist. Und das ging mit diesen großen Wagen nicht. Die gingen nicht auf so einen Waggon oder wie auch immer. Mhm. Also ist 3 Jahre Eros nach Russland gefahren auf Tournee und die nächsten 3 Jahre anschließend Busch. Mhm. Und ich bin damit nach Russland gefahren und das sind natürlich Ursachen, die man nicht missen möchte, aber du bist da wie in einem Dorf. Jeder weiß, was du tust. Und wenn sie es nicht wissen, dann dichten sie sich was zusammen. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie fantasiereich die sind, verstehst du?
Hast du noch was im Kopf, was über dich rumging?
Nee, naja, das nicht so, aber es sind, wie soll ich es denn sagen? Also du wohnst zum Beispiel in einem, wenn du nicht mit der Familie fährst, wohnst du in einem, ich habe das erste Jahr in einem Viertelwaggon gewohnt, also in einem Viertelabteil. Ja. Und der Dreiviertelabteil, da war eine Frau mit ihrem Kind.
Okay.
Das war keine Artistin, das war so die... Wie sagt man denn, die Ansagerin oder die Chefin oder die Chefin spielte da, weiß ich nicht. Und da in meinem kleinen Viertelabteil, und Gott sei Dank galten die Clowns in der DDR als Hausartisten. Mhm. Das heißt, du hattest Anspruch auf ein eigenes Abteil, ob Viertel oder halb oder ganz. Okay. Die Artisten zum Beispiel, wenn da jetzt Schleuderbrett oder wie auch immer war, das waren dann 6 Jungs. Oder 4 Jungs und 2 Mädels. Dann wohnten 2 Jungs in einem halben Waggon zusammen. Okay. Mhm. Doppelstockbetten. Und das dann über die ganze Saison. So 8 Monate oder so. Und da passieren dann schon so einige Sachen, die nicht so erfreulich sind, die nicht so schön sind. Und irgendwann nach 7 Monaten möchtest du niemanden mehr sehen. Du willst niemanden mehr angucken, verstehst du? Du machst die Vorhänge zu, dann, oh Gott, das will jetzt schon wieder. Und da, 2 Vorstellungen immer am Tag. Und das ist schon hart. Das ist dann schon ziemlich hart.
Hattet ihr Tiere dabei?
Wir sind mit Elefanten und Elefanten, ja, Raubtiere, so eine gemischte Raubtiergruppe.
Hilft man dann bei den Sachen auch mit, die zu pflegen oder so, oder ist dafür
eigenes Personal da? Da sind eigene Leute da, die das machen. Und da bin ich auch nicht rangegangen. Also du bist ja mal so zu den Viechern da, wie sich Pferde und so.
Ja.
Aber das hatten dann die auch, die Leute, die Dresseure und Domteure, waren nicht so gerne, weil die sagen, meine Araber fasst keiner an. Das sind Fehlfarben, das sind braune Lipizzaner. Ich habe mir gesagt, ich kenne Lipizzaner nur als weiße Pferde. Ja, das sind Fehlfarben, das sind aber Lipizzaner. Und naja, stimmt wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber in dieser Zeit wurde sehr viel gesoffen.
Mhm.
Und da hatte ich dann so, ja, ich möchte diese Zeit nicht missen, aber ich habe auch durch den vielen Alkoholkonsum in dieser Zeit auch eine Menge vergessen. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder ob es schlecht ist. Aber ein paar Sachen weiß ich noch, ja, sicherlich nicht so viel, was ich vergessen habe.
Aber das hast du anderthalb Jahre gemacht und dann warst du wieder da?
Und dann habe ich die Schnauze voll gehabt und mich dann einfach krank gemeldet und habe gesagt,
bis 13 Uhr.
Was?
Immer bis 13 Uhr.
Nee, mein Zirkus war nicht, da war das nicht so problematisch, aber du musstest eben einen guten Grund haben, da rauszukommen. Und ich bin in der Saison raus und hatte das Glück, dass ich dann auch wieder ans Theater, wieder nach Brandenburg gehen konnte.
Ja.
Und habe dann sozusagen meine Arbeit da fortgesetzt. Und fing dann da an, wo ich aufgehört habe.
Ja, okay.
Und ja.
Und wie alt bist du denn jetzt gerade? Also nicht jetzt, sondern praktisch jetzt, wo wir gerade sind, kurz nach dem Zirkus. Ist das jetzt, könnte es Mitte 30 sein?
Mitte 30, ja, 36. Und dann bin ich noch anderthalb Jahre danach, war ich dann noch in Dessau. Und dann bin ich nach dem Westen her. Und mit 38 war ich im Westen.
Mhm. War das leicht rüberzukommen? Oder wie?
Das war 88, das war ein Jahr vor der großen Wende.
Ja.
Also leicht rüber, ja, ich durfte rüber, man durfte da Verwandte besuchen, die ab 60 runde Geburtstage hatten, glaube ich. Wenn Oma 80 wurde oder 85, durftest du einen Antrag stellen. Und ich habe das erste Mal einen Antrag gestellt auf eine Tante, die ja nicht meine Tante war.
Mhm.
Und da hat merkwürdigerweise auch keinen interessiert, aber die wurde 70 oder was wir sind. Und gut, ich kannte die natürlich, weil war eine Freundin meiner Mutter und ich habe die immer Tante genannt.
Ja.
Das war für mich People immer Tante Hanni. So.
Ja.
Und zu Tante Hanni bin ich dann rüber und durfte und habe dann hier schon bei jemandem, bei einem Freund gewohnt, der vor mir ausgereist ist. Dann bin ich wieder zurück nach dem Osten. Und dann habe ich ein Jahr später für die richtige Tante, die wurde dann auch, weiß ich nicht, 75, nochmal einen Antrag gestellt und wurde genehmigt und dann bin ich nicht mehr zurückgefahren.
Dann bist du geblieben. Wusstest du das schon vorher, dass du dann bleiben wirst? Oder?
Ja, das wusste ich da schon.
Okay.
Das wusste ich da schon. Das durfte man natürlich niemandem erzählen.
Mhm.
Gut, ich wusste, die Mutter meiner Tochter, Gott hab sie selig, die wusste das. Also wir waren nicht verheiratet.
Ja.
Und wir lebten noch nicht mehr zusammen. Wir haben zusammen ein Kind. Und der habe ich nur gesagt, du, ich werde nicht mehr wiederkommen.
Mhm.
Und da hatte ich dann in Dessau eine kleine Wohnung und in Berlin auch eine Wohnung. Und habe ihr gesagt, alles, was hier, was ich nicht mitnehmen kann, das gehört dir.
Mhm.
Das hier nichts verloren. Nee, die Bücher, die ich hatte, da hat meine Schwester dann noch alles ausgeräumt, als die wusste, dass ich nicht mehr komme. Also die wusste das und meine Schwester wusste, mit der bin ich ja zusammen dann zu der Tante gefahren und habe sie dann noch zum Savini-Platz gebracht und habe gesagt, ich komme nicht mit.
Mhm.
Du fährst jetzt nach Hause und ich komme nicht mit. Das war natürlich hart.
Ich kann sagen, das ist doch eine krasse Situation.
Das ist schon, ja, aber das hat mich einfach angepiept. Weil das erste Mal, als ich drüben war und bin wiedergekommen, da spielten wir in Dessau diesen Plenzdorf, das Stück von Plenzdorf, die Legende von Paul und Paula oder so, die Legende vom Glück ohne Ende. Als Kinofilm lief die Paul und Paula als Paul und Paula.
Ja.
Und ich spielte diesen Paul, also die Hauptrolle da, der ja dann irgendwie von der Stasi und was der Plenzow so nicht so konkret geschrieben hat, aber der war dann irgendwo bei den bewaffneten Organen oder irgendwie. Ja. Und wir hatten zu der Zeit, war das oft üblich, dass nach solchen Vorstellungen, war dann auch viel für Jugendliche, da dann im Anschluss nach den Vorstellungen so Zuschauergespräche war. Und da sind wir dann immer verpflichtet worden. Und als Hauptrolle musste dann schon mal immer irgendwann dahin. Und ich bin dann auch zu dieser zu diesem Gespräch mal gegangen. Also bin gegangen und saß da. Und da waren wirklich so 2 oder 3 Schulklassen, so 15-Jährige. Mhm. Und aber merkwürdigerweise saß da so ein bisschen seitab an einem Tisch ein älteres und ein jüngeres Ehepaar. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Habe ich denn gesehen, als die Fragen stellten und so. Aber gut, doch, die sind interessiert an dem Zuschauergespräch. Und unter anderem fragt man immer so, Jugendliche oder Kinder fragen immer Schauspieler, wie ist denn das, wenn sie sich küssen müssen und sie können die gar nicht leiden oder die kann sie nicht leiden. Und wenn man weinen muss, wie macht man denn das, so eine Sache. Und da meldete sich dann von dem älteren Ehepaar der Mann und fragte mich dann, mich persönlich, ich hätte mal eine Frage an Sie, Herr Scheunemann, wie stehen Sie denn zu unserem Staat? Fragte der mich öffentlich dort in dieser...
Okay.
Und ich habe überlegt, was meint der jetzt? Was meint der jetzt? Ich habe gesagt, Moment, wie meinen Sie denn mich persönlich als Scheunemann oder meinen Sie jetzt wie der Darsteller, also die Figur Paul dazu?
Ja.
Nein, nein, Sie ganz persönlich, wie stehen Sie denn so zu... Und da war ich, auf einmal war ich still, ich kriegte Angst.
Mhm.
Ich kriegte Angst und habe gedacht, wenn du jetzt sagst, dieser Staat kann mir den Buckel runterrutschen oder noch was anderes mal, dann bist du weg.
Mhm.
Und wenn du jetzt sagst, ach, alles toll, alles prima, dann lügst du doch hier.
Mhm.
Und gefühlt hat das ungefähr 2 Stunden gedauert, bis ich antworten konnte.
Mhm.
Und es ratterte und ratterte in mir, bis mir dann irgendwann ein Satz einfiel. Ich glaube, der war von Böll oder so, der auch mal so was gefragt wurde und oder so in der Art und hat gesagt, wissen Sie, ich bin zwar ein Mann der Öffentlichkeit, aber noch immer kein öffentlicher Mensch.
Mhm.
Und das finde ich, und das fiel mir dann irgendwann ein. Waren vielleicht 2 Minuten, aber ich hatte das Gefühl, alle stehen auf und warten. Und da, bevor ich das sagen konnte, schaltete sich ein Dramaturg ein, der dieses Stück betreute und sagte, also wenn Sie das jetzt wissen, ich kann Ihnen nur sagen, wenn ich das mal für den Reinhard jetzt so, ich kann Ihnen nur sagen, der Reinhard, der war in West-Berlin zu Besuch und Reinhard ist wiedergekommen. Und damit war ich dann, und das hörte ich nur so halb. Und ich war mit diesem Ding und wollte das mit dem öffentlichen Menschen machen. Ich wollte es wie Böll, ich glaube, das war Böll, und wollte sagen, und habe gesagt, also, und da sagte der ältere Mann, nein, danke, die Frage ist beantwortet. Dankeschön, danke, nein, und ich, nein, nein, danke. Und dann habe ich gedacht, in dem Moment, also ich hab geschwitzt, ich hatte Angst, ich war mir unsicher, das war ein Gefühl, das ich kann es ja nicht beschreiben. Und in diesem Moment war mir auch klar, wenn du jetzt noch einmal die Möglichkeit hast, hier rauszukommen, dann für immer.
Ja, okay.
Und das war eine Situation, die war bestimmt nicht lebensbedrohlich, aber die ist immer noch so in meinem Schädel und ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Es zieht ja einem so den Boden oder den Füßen weg irgendwie, wenn man nicht weiß, was passiert dann.
Und da habe ich gedacht, dann ist Schluss hier. Mir ist es ganz scheißegal, was da passiert. Ich wusste ja nicht, dass ich hier als Schauspieler arbeiten kann. Ich bin ja einfach raus und
einfach weg.
Ins kalte Wasser.
Hast du denn im Nachhinein in deine Akten mal schauen können? Dann hast du ja sicherlich was gehabt, wenn du Anträge mit Ausreise hattest. Da gab's
ich habe keine Anträge gestellt. Ich habe ja nur die Anträge gestellt zum Besuchsanträge.
Aber da wird man auch nicht untersucht irgendwie?
Nö. Das wirst du dann befragt und dann sagt dann immer ja oder nee.
Okay.
Und das ging dann. Und du musst deinen Ausweis abgeben. Und kriegst einen Pass, hast du deinen Pass gehabt. Und ich hab das nie. Und dann habe ich, obwohl ich dann so eine Angst hatte, den anzulügen, dass ich toll finde in der DDR, hatte ich dann doch, als ich wusste, ich hatte schon nicht mehr meinen Ausweis und die wollten mich unbedingt, aus welchen Gründen noch immer, zum Aktivisten machen. Das war so eine Auszeichnung.
Ja.
Da wurdest du Aktivist und kriegtest, weiß ich nicht, 250 Mark und eine Brosche oder so eine Medaille, die dann... und ich wollte das partout nicht, weil ich das auch wusste, ich will hier nichts mit denen.
Ja.
Und ich habe mich gesträubt mit Händen und Füßen in diesen Versammlungen. Die haben dann also eine Schauspielerversammlung. Ich mach mal hier noch ein bisschen.
Ja.
Du auch? Willst, ja. Oder machst du dir selber? Ich mache haben die gesagt, Reinhard, du wirst aktivist. Ich habe gesagt, ey, vielleicht, was habe ich denn aktiv gemacht? Ich arbeite, das ist mein Job. Ich arbeite hier und das ist gut und ich krieg dafür Geld. Und bis dann ein überzeugendes Argument von dem Ehrenkollegen kam, sagen, du, wenn du das jetzt nicht annimmst, dann kriegt das einer vom Musiktheater Soli. Mhm. Auch so. Hab gesagt, nee, dann nehme ich die 250 und hab das gemacht, hab die gekriegt und hab mir dann dafür noch einen Anzug gekauft, weil ich habe nie Anzüge gehabt. Ich dachte, jetzt musst du dir einen Anzug kaufen, wenn du in den Westen kommst, musst du dich vielleicht irgendwo mal vorstellen oder so.
Okay.
Und da wurden dann diese Dinger verliehen. Und zwar, das war zu dieser Zeit hier, im Oktober. 7. Oktober war Tag der Republik, der wurde mal gefeiert. Und das war aber dann irgendwie, weil Feiertag oder wie auch immer, diese Verleihung dieser Aktivistennadeln wurde vorgezogen. Mhm. Denn ich war ja am 7. Oktober war ich schon im Westen.
Okay.
Die haben die, glaube ich, am 4. oder am 5. gemacht, oder? Und da stehst du dann da oben auf der Bühne in Dessau und dann kommt der BGL-Vorsitzende und ein Parteisekretär und der Intendant und all diese Fuzzis da. Waren nie in der Partei, aber die waren dann eben verpflichtet. Oh, die fangen. Und dann kommt und da hat jeder so seinen Spruch dann gesagt. Und dann ist der, und ich wusste wirklich, ich hatte keinen Ausweis mehr, ich hatte meinen Pass, ich wusste, hier kommst du nie wieder her. War ja so. Und wusste, 88 wusste der Kehn Aas, dass da bald aufgemacht wird. Und da kam dieser Parteisekretär auf mich zu und sagte, Herr Scheunemann, und ja, alles Gute und Glück. Und wir hoffen, dass Sie unserem Theater noch lange erhalten bleiben. Und ich habe so aus vollstem Herzen gesagt, ja, das hoffe ich auch. Und dann dachte ich, ey, ach, da war mir das scheiße Jahr, die Parteisekretärin direkt. Und dann bin ich nicht mehr hin.
Krass.
Also, das wusste ich dann.
Und wie hast du dann in Berlin Fuß gefasst? Wie ging es dann weiter?
Naja, bin hierher gekommen. Ein Freund von mir, der aber richtig regulär, also Familienzusammenführung oder so, der war hier und war auf Tournee und hat gesagt, du kannst erst mal bei mir pennen. Du hast meine Wohnung. War eine kleine Wohnung da in Neukölln. Und also ich musste nicht durch diese Lager gehen, da Marienkelle und so. Da musste ich zwar immer hin und die ganzen Formalitäten machen und dann mit den Amis und mit den Engländern und mit den Franzosen wurdest du befragt. Das waren dann auch irgendwelche Geheimdiensttypen, die dann unbedingt wissen wollten, was du, und wurdest gecheckt, durchgecheckt, ob du nun Spitze bist, Agent oder wie sie. Also ich wurde für gut befunden. Und hab dann, dann halt gedacht, jetzt musst du irgendwas machen. Und dann haben mir einfach Freunde, die hier waren, auch hier häufig, haben gesagt, da musst du jetzt zur, wie hieß denn das, Bühnennachweis oder irgend so was. Da musst du dich anmelden und dann sprichst du davor. Und ich sag, ich muss hier vorsprechen. Was soll ich vorsprechen hier von zwei Privatleuten? Was soll ich denn vorsprechen? Die kennen den Vorsprechen immer nur vom Theater, bis du, wenn du dich beworben hast. Naja, haben die gesagt, sie müssten schon mal uns zeigen, was sie so können, damit wir sie einschätzen können. wie wir sie, damit sie hier Arbeitslosengeld kriegen. Wir wissen ja nicht. Sie haben, also was hatte ich, 1300 Ostmark hatte ich da in Dessau. Das konnten die, also das war kein Maßstab, mit dem die arbeiten konnten. Mhm. Und die haben dann irgendwann gesagt, was hatten die mir gesagt? Naja, so Niveau. Sie haben so das, ja, Bochum oder irgend sowas haben. Aber da waren schon die Großen nicht mehr in Bochum. Und dann haben die gesagt, dass da sind so ungefähr der Preisspiegel oder der Gagenspiegel ist da so 2000 Mark oder so. Und daraufhin konnten die mich erst berechnen als Arbeitslosen, also hier Arbeitslosengeld zu kriegen. Und dann habe ich Gott sei Dank ganz, ganz schnell in Frankfurt am Main was spielen können. Und da musste ich die erste Zeit noch fliegen, weil ich nicht über die Transitstrecke durfte. Da bin ich zum Vorsprechen dorthin geflogen und als die Vorstellungen dann waren, da bin ich schon mit dem Auto gefahren, aber nicht von der Transitstrecke abkommen. Dann haben sie dich.
Ja, okay.
Weißt du, weil du bist ja Flüchtling. Ja. Aber das ist alle tot gegangen und dann, ja, es ging toi, Holz anfassen. Das ging wunderbar und schnell und von da aus konnte ich dann gleich hier was bei den Vaganten machen. Mhm. Und war aber nie wieder fest in einem Ensemble, sondern immer nur so als Gast und Stückverträge. Und war dann die ganze Zeit hier in Berlin, Vaganten und die Tribüne, die jetzt nicht mehr gibt, auf der Suhrallee. Und
Synchron hast du auch
und
gemacht?
Und dann habe ich irgendwann mit Synchron angefangen und schlepperte sich so dahin. Weil das habe ich im Osten nie gemacht als Schauspieler. Du warst in Brandenburg und Synchron wurde gemacht in Leipzig und in Berlin. Mhm. Und Hörspiele auch.
Ja.
Leipzig und Berlin. So, Rostock vielleicht oder so. Dass sie da sowas gemacht haben. Ich habe dann in Berlin in einer Leberstraße mal zwei Hörspiele gemacht. Und da wollten die auch, dass ich weitermache. Und so eine Regisseurin hat mich gefragt. Und ach, und da hätten wir was. Und hat mir auch die Daten gesagt, da habe ich gesagt, kann ich leider nicht, da spiele ich Märchen in Brandenburg. Ja. Das geht nicht, da, um 10 Uhr kann ich dann nicht hier sein. Ach so, schade. Und dann war das doch
wieder vorbei.
War vorbei.
Und so schöne Studios da gemacht.
Die in der Leberstraße war, die schönen alten Dinger. Ich war lange nicht da. Also ich meine, da ist ja noch was, aber die war dann ganz furchtbar, sah ganz furchtbar aus. Die Klos waren noch so wie 1962 oder so. Ganz, ganz furchtbar. Aber dann weiß ich nicht, wer das da gekauft hat und wie die das nutzen.
Ja, der große Saal, da gibt es Konzerte drin.
Da hatte so. Hat so eine tolle Akustik. Ne?
Ja, das ist auch echt schön.
Der hat eine tolle Akustik.
Aber dieses ganze Haus ist ja, wird ja vermietet, so einzelne die Zimmer sind so Ateliers und so
Künstler. Also gedreht habe ich da mal in den Gängen da und dann in so einem Büroraum, die sind ja noch holzgetäfelt teilweise, richtig holzverkleidet. Da habe ich mal gedreht. Und daher weiß ich das mit diesen Toiletten. furchtbar. Aber naja, so ein kleines Andenken kann man ja noch sagen, so war es früher hier. So hat es früher ausgesehen. Guck mal. Hier war Opa immer auf dem Klo.
Okay, aber das heißt, Synchron war auch nichts, wo du unbedingt dann hin wolltest, sondern es ist alles so einfach passiert in irgendeiner Form, dass du so ein bisschen geschaut hast, was kann ich machen, dann bist du noch dahin.
Synchron habe ich anfangs, ich habe lange, lange Zeit, das nannte sich Ensemble oder Menge, Masse. Mhm. Also im Ensemble und dann kriegte ich mal so 2, 3 kleine Sachen und ja. Und mit dem Alter wurde das noch immer, also jetzt mal, ich habe dann auch irgendwann gesagt, ich mache das nicht mehr, das ist mir zu anstrengend. Mhm. Da mit vielen Leuten, ich habe ja nicht 10 Menschen, aber so eine geballte Masse und gerade diese Schauspieler, da ist ja jeder besser als der andere und das müssen sie auch zeigen und das müssen sie auch laut artikulieren und so. Und das behagt mir dann alles nicht mehr so, weil ich dachte, ach ey, dann hört doch mal auf, hier euch zu spreizen, hier wie die Pfauen. Und da hatte ich die Schnauze voll irgendwann. Da hat er gesagt, ich mach das nicht mehr. Und dann lief es aber trotzdem. Und ich wurde dann gut für kleinere Sachen und dann wieder mal größere. Und dann, ja, das hat sich so toll eingeschaukelt.
Okay.
Und dann spiele ich auch nicht mehr Theater, weil ich kann mir die Texte nicht mehr merken. Da mal Lesungen. Da kann man nichts falsch machen, kann sich nur verlesen. Oder eine Seite überblättern.
Ja, ja,
genau. Aber da nimmt dir keiner übel. Blätterst du zurück und sagst, Entschuldigung, Moment, ich fange nochmal von vorne an oder so. Und ich hatte das mein Lebens. So
fand ich meine Welt mit. Sind deine Lesungen dann vorbereitet? Also hast du dann tatsächlich auch diese Striche und den ganzen Kram vorbereitet? Bist du jemand, der das aufmalt und die ganzen Sachen?
Also ich mache alles alleine, ja, ja.
Aber du schreibst tatsächlich auch was da auf.
Ja, 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 ja. Ich mache dann so Zwischentextchen, wenn notwendig oder so. Und ich mache ja auch nur, die Vaganten ist ein kleines Theater, die haben nicht viel Geld. Und mir macht das Spaß und die lassen mich da auftreten. Und das hat sich so als, wie soll ich denn sagen, nicht Institution, aber ich habe einen Stammkreis, der da kommt.
Schön, ja.
Eine Kollegin, die rekrutiert immer andere Kollegen, weil die sagen, oh, kommt mal mit jetzt alle hier und zack, zack, kommt niemand. Und es sind aber auch Leute von auswärts, die da irgendwie so drauf aufmerksam gemacht wurden oder aufmerksam wurden. Da sind welche, die kommen regelmäßig. Und das finde ich schon schön und das macht mich auch ein bisschen stolz, dass man das einfach so machen konnte, ohne großartig Werbung oder so. Und das mache ich alleine und da kann ich nur sagen, dass das nur für mich alleine das ist und da kann ich ganz alleine auf mich stolz sein.
Seit wann machst du das?
Das mache ich 4 Jahre, glaube ich schon. Mhm.
Du hast gesagt, als du in Rente gegangen bist, wann hast du denn die Entscheidung getroffen? Jetzt, ich meine, bei Schauspielerei gibt es ja sowas nicht wie Rente eigentlich.
Nee, gibt es doch nicht. Von der Rente kann ich wohl nicht leben. Mhm. Also, und da hat meine Mutter wieder recht. Die haben dann gesagt, die anderen, die da nur unter den Autos rumgelegen haben, die können jetzt nicht mehr, die haben es im Kreuz. Und du kannst, also ich kann ja als Schauspieler oder als Synchronsprecher, solange es geht. Ja. Weißt du, wenn die sagen, jetzt riecht er aber streng, vielleicht ist er tot. Solange kann ich doch dahin gehen. Solange man mich noch versteht und die Leute noch meinen, der ist dazu geeignet, dann ist das doch okay.
Ja,
also klar. Ich habe meiner Mutter und die hat schon einen Durchblick gehabt.
Ja, sehr gut. Ah, ich muss mal gucken, ob ich mir noch irgendwas aufgeschrieben habe von dir.
Ich habe jetzt hier Quatsch, viel rede ich ja sonst nie.
Wirklich nicht?
Ach, nee.
die Streifzüge durch das literarische Berlin heißt es, ne? Ist es das?
Ja, ja, ja.
Das. Wie findest du da deine Texte? Also du suchst es raus, oder?
Das wollte ich ja eigentlich.
Ja.
Ich nehme natürlich Leute, die schon 70 Jahre tot sind.
Mhm.
Weil sonst muss ich Tantiemen bezahlen. Und bei vielen Leuten, die zwar schon tot sind, aber noch nicht 70 Jahre, da sind die Enkel und Urenkel und wie es ich, die sind ja da hinter den Tantiemen her, wie der Deibel hinter einer armen Seele.
Mhm.
Wenn ich mal Sachen mache, dann frage ich auch den Verlag. Und in meinen Fällen habe ich zwei Verlage gefragt, ob ich den lesen kann. Und da haben die gesagt, gerne und sie müssen uns auch nichts bezahlen.
Ja, schön.
Weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie viele Leute kommen. Wenn 10 kommen, lese ich. Und wenn 50 kommen, lese ich auch.
Ja.
Also, und die, da geht es nach Plätzen. Bis zu 100 Plätze, also Räume, bis zu 100 Plätzen haben sie eine bestimmte Summe. Und über 100 ist die Summe größer.
Ja.
Es gibt dann einige, die dann gesagt haben, nee, Faller da ist noch nicht 70 Jahre tot.
Mhm.
Und dann habe ich das nächste Jahr Falada gemacht. Also dieses Jahr werde ich Falada machen.
Ja, ja.
Weil bis der ist 8. Wann ist denn der gestorben? 47, 48? Jedenfalls 70 Jahre. Und der zählt, wenn er am 1. Januar gestorben ist, zählt das Jahr trotzdem noch durch. Mhm. Nicht der Monat, sondern das Jahr. Und darum lese ich interessante Texte und die mich auch interessieren und mich interessiert auch die Sprache, die Leute da so geschrieben haben, so in den 20er Jahren. Also Kleist zum Beispiel, was der über Berlin geschrieben hat, der hat der Berliner, der hat ja eine Zeitung rausgegeben.
Mhm.
Und da hat er ja, die lief glaube ich auch nur ein Jahr oder so, dann ging sie pleite, weil du damit damals dann nicht so Geld verdienen konntest. Und da hat er hauptsächlich selber alle Texte geschrieben. Da hat er mal 2, 3 Leute gehabt, die haben ihn dazu geliefert und so. Also so eine Texte finde ich toll. Fontane, das ist einfach eine Sprache, die uns schon lange abhandengekommen ist, finde ich. Und die können sich ausdrücken und oder E.T.A. Hoffmann habe ich gelesen. Das sind schon tolle, tolle Leute, tolle, ist eine tolle Sprache. Man kann sich, ja, die erzählt was, die hat Fleisch und die hat auch Blut und die hat auch Seele, finde ich.
Ich will hier
kein Zeug. Ich hab doch hier auf.
Das macht gar nichts. Ich muss gerade noch eine Sache nachgucken, ob ich noch irgendwas. Hast du denn eigentlich so Idole oder so gehabt?
Nö.
Nee?
Irgendwo hat einem dann mal einer gefallen, weil der da eben toll war oder so.
Ja.
Aber ich habe jetzt nie so als Schauspieler, meinst du jetzt?
Ne? Ja, genau.
Ich habe da nie gesagt, oh, ich möchte so werden wie oder so.
Ja.
Oder ich möchte so werden wie, ja, oder sich dann so Manierismen an. Gibt ja welche, die haben dann einfach so gesprochen, weil sie dachten, der spricht auch so und der ist berühmt. Und wenn ich so spreche, bin ich so. Oder, aber das ist es ja nicht. Also insofern hatte ich da niemanden, wo ich gesagt habe, dem eifere ich nach oder so. Ich fand, ich war eigentlich mit allem zufrieden, was ich bekam und war froh, wenn es mir geglückt ist, das so ein bisschen mit Leben zu erfüllen. Mhm. Und das war schon okay.
Wenn du jetzt ganz viel Geld bekommen würdest und dich nicht mehr darum kümmern müsstest, dass vielleicht dann noch mehr zur Rente dazu kommt, würde sich was ändern bei dir? Was würdest du gerne machen? Gibt es irgendwie noch Wünsche, die offen sind? Auch vielleicht Projekte oder
persönliche. Auf jeden Fall würde ich dich einladen zu einer Flasche Wein.
Ja.
Na, damit wir hier nicht.
Ja, sehr gerne. Eine sehr teure Flasche Wein. Dann.
Ja, da
ja natürlich, weil dann
80 Euro. Würde ich mir wahrscheinlich auch nicht kaufen, selbst wenn ich Geld hätte, weil ich finde das so übertrieben. Ich bin nicht so ein Weintrinker, wo ich sage, ach, das schmecke ich aber raus.
Ja, ja. Oh, diese,
ja. Ach, die Blume oder was weiß ich, der kommt gut nach oder was weiß der Geier. Was würde ich denn machen? Ich würde auf jeden Fall arbeiten. Ich würde weiterarbeiten.
Ja.
Nicht mehr so viel.
Ja.
Jetzt, wo du, wenn du wirklich sagen kannst, du, ich brauche es nicht zum Leben, würde ich sagen, ach du, ich mache da nur von, weiß ich nicht, Dienstag bis Donnerstag Nachmittag.
Ja.
Oder so. Oder suche mir Sachen raus und sage, ach nee, da habe ich keine Lust. Also, das ist, so eine Freiheit zu haben, ist schon schön, finde ich.
Und die hast du jetzt auch noch nicht so richtig?
Die habe ich schon, weil ich, Gott sei Dank, wie gesagt, gut zu tun habe. Ich kann das schon. Meine Frau sagt, oh Mann, nimm doch da nicht alles an, aber naja, das ist, man hat dann auch wieder so eine Angst, wenn du jetzt 2-mal absagst, rufen die nie wieder an. Oder so.
Ja, ja, das, ja.
Und ich meine, so ist es ja auch in dem Job, ne? Wenn du dann irgendwo mal, also ich habe Sachen erlebt, wenn man, als ich noch Theater gespielt habe und habe dann beim Synchron bei den Aufnahmeleitern gesagt, ich kann jetzt nicht zu der Zeit, weil ich probiere. Ich bin in Proben, also ich kann erst nach 14 Uhr oder ab 15 Uhr.
Ja.
Ah ja. Und irgendwo dann nach einem halben Jahr hat sie gedacht, da meldet sich keiner, was ist denn los? Dann hast du mal wieder die Runde gemacht durch die zu den Aufnahmeleitern. Und die haben dann fast alle gesagt, na, ich denke, du probierst. Ich sag, ey, was stellt ihr euch denn vor, dass ich ein Jahr probiere oder ein halbes Jahr? Das sind 4 Wochen mal irgendwann. Ja. Ach so, ne? Wisst du, wenn er eben mal so aus dem Kopf, wenn die sagen, der ist jetzt nicht da, dann ist okay, dann bist du auch weg.
Mhm.
Und diese Freiheit würde ich mir nehmen, zu sagen, oh, mein Gott,
mein Gott. Wie sieht's mit Reisen aus?
Ich würde sicherlich auch öfter wegfahren, ja.
Machst du das gern irgendwo anders einfach hin?
Na, gern schon, aber ich bin ein bisschen handicapped, weil ich keine Sprache kann. Ich kann ja diese ich, wie gesagt, ich bin in einer Diktatur aufgewachsen.
Mhm.
Und bei uns war Russisch Pflicht.
Ja.
Und wenn du eine zweite Sprache, also eine zweite Fremdsprache lernen wolltest, dann konntest du das. Aber die Grundvoraussetzung war, du konntest du sowieso erst ab der 7. Klasse machen.
Mhm. Mhm.
Und die Grundvoraussetzung war, jedenfalls bei uns im Prenzlauer Berg da, wo ich zur Schule ging, war, dass du in Russisch wenigstens eine 3 haben musst. Und das hatte ich nie. Russisch hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich war Russisch immer 4, 5 und so.
Ja, okay.
So kam man mal so gerade mal so durch. So ein bisschen. Also demzufolge durfte ich das keine Fremdsprache. Selbst wenn ich gesagt hätte, ich möchte Aramäisch lernen oder so. Dann, ja. Nee. Und dann kam noch erschwerend hinzu, dass dieser Unterricht immer fakultativ gegeben wurde.
Mhm.
Entweder vor dem regulären Unterricht oder nach dem regulären.
Ja, super.
Und da hatte doch kein Aas Lust.
Nee,
wer steht denn vor 8 Uhr vor Schulbeginn, geht dann um 7:30 oder um 7:45 da in Unterricht? Macht keiner.
Nee.
Also aus unserer Klasse, die ich da kenne, hat das, glaube ich, keiner gemacht. Da hat das keiner gemacht. Dann irgendwann die Guten, die dann ab 8. Klasse dann zur erweiterten Oberschule gingen, die haben, da war dann sowieso irgendwie. Aber da bei uns in der Schule hat das keiner gemacht.
Das ist krass.
Ich hatte darum kann ich mich nicht. Gut, ich würde in England, also Englisch und so, das bisschen, was man da so phonetisch schon mal mitgekriegt hat und so.
Ja.
Und jetzt auch durch das Arbeiten kriegt man das schon hin. Aber ja, ich würde nicht verhungern. Ich würde auch irgendwo wieder nach Hause kommen.
Ja.
Aber das würde mehr Nerven kosten.
Aber es geht mit den Geräten ja zum Glück, mit Smartphones und so geht es ja auch ein bisschen besser, wenn man so ein paar Sachen übersetzen kann, aber es bleibt anstrengend.
Ja, ja.
Ja.
Naja, und so wie es ist ja typisch, aber das heißt typisch, das ist so. So wie ein Ausländer, also wenn ich im Ausland bin, ein Engländer oder ein Franzose oder so, merkt, dass du 2 Worte oder einen Satz vielleicht zusammenhängend sprechen kannst in ihrer Sprache, dann reden die sofort weiter und du verstehst nichts. Und du sagst immer, ich habe eigentlich nur noch Butter fragen wollen oder so.
Ja.
Und dann reden die und das verstehe ich dann nicht, weil dieser Umgang ist nicht da. Weißt du? Das ist einfach vom Hören, ich höre das ja auch nicht.
Ja. Ich habe jetzt gerade dran gedacht, als du meintest Russisch, ich habe auch meine Eltern gefragt, ob die das noch studiert, die können das auch, die können einfach kein Russisch mehr. Also obwohl die das ja gelernt haben, ist einfach, weg.
Also ich würde guten Tag sagen können und auf Wiedersehen und Prost.
Ja und nein.
Ja und nein könnte ich auch noch sagen.
Genau. Okay.
Das könnte ich auch noch tun. Naja.
Ich überlege noch, es gab praktisch so eine Anregung, wir kriegen ja manchmal so Nachrichten von Leuten über Facebook oder per E-Mail. Und eine Frage, die uns da angetragen wurde, war auch, dass wir mal nach Träumen fragen können. Also tatsächlich, ob du träumst, wenn du schläfst, danke.
Träumen?
Ja.
Ach, da träumen tue ich sicher. Aber manchmal ist es nachhaltig, aber in den meisten Fällen habe ich es dann schon nach dem Aufwachen wieder vergessen. Wachträume hat man schon, ja. Dass man sagt, ach, ich würde gerne mal das und das tun oder stellt sich vor dem Einschlafen, weil man denkt, dann träumt man das.
Ja.
Also, da denke ich jetzt mal ganz fest an einen Lottogewinn oder so.
Ja.
Und was ich dann machen würde,
aber
im Traum träumst du das nicht.
Okay.
Ja. Man hat dann immer so, Vorstellungen, wo man sagt, okay, das würde ich gerne machen, das würde ich gerne tun. Und ich, aber so eine Träume, Albträume habe ich oft. Und das ist komische, also nicht oft, ich habe so eine merkwürdigen Schauspieler-Albträume.
Was sind denn Schauspieler-Albträume?
Das haben so viele Schauspieler auch, dass ich arbeite nur nicht mehr am Theater.
Mhm.
Aber manchmal träume, und dann wache ich auch auf, dass ich auf eine Bühne muss und stehe auf einer Bühne und alle ringsrum, mit denen ich spielen muss, die kenne ich nicht. Und ich weiß nicht, was für ein Stück. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber da sitzen Leute unten und das Licht ist an und du musst was machen. Und das ist furchtbar. Das ist so furchtbar. Da war ich dann meistens aufwendig. Dann sage ich, um Gottes Willen, wo bin ich? Das sind dann so Schauspieler-Albträume.
Das ist aber auch unangenehm. Oh Gott, das stelle ich mir richtig schlimm vor.
Das ist schon ein bisschen doof, ja. Ein bisschen doof.
Welchen Text hast du denn mitgebracht? Ich habe vorhin total vergessen zu fragen, ob du überhaupt...
ich habe einen kleinen dabei, Text. Oder? Ich weiß nicht, ob der nur den Rahmen sprengt.
Das werden wir sehen. Wahrscheinlich nicht. Bis jetzt hat er nichts den Rahmen gesprengt.
Weil ich ja immer Leute nehme, die 70 Jahre tot sind. Ja. Und dadurch bin ich auf ganz interessante Leute gestoßen. Unter anderem Franz Hessel. Sagt ihr das was?
Nein.
Der ist, leider weiß man nicht so viel von ihm. Man weiß immer nur von anderen, dass der mit denen zu tun hatte. Franz Hessel ist 1880 geboren und jüdischer Herkunft. Und kam dann als Kind, Stettin oder irgendwo ist der geboren, und war in Berlin und war ein leidenschaftlicher Berliner und war Schriftsteller, Übersetzer und Lektor bei, ich glaube, Fischer oder Rowald. Ich weiß es nicht. Weiß ich jetzt nicht. Aber bekannt ist er geworden, nicht durch seine Arbeiten, jetzt erst wieder, kamen ein paar Sachen raus, aber bekannt ist er geworden durch den Film von Truffaut, Jules und Jim. Sagt ihr das was? Diese Dreierbeziehung, zwei Männer, eine Frau in Frankreich.
Wir haben das, glaube ich, auf der Filmschule haben wir den gesehen, klar.
Ja, mit der Annie Girardot und dem Oscar Werner. Mhm. Und den Stoff, das ist ein Buch von einem Franzosen, von Pierre-François Rocher. Und der war mit Franz Hessel befreundet.
Okay.
Die schrieben beide. Und Hessel sprach Französisch, lebte in Frankreich jahrelang. Und dort lernten die eine Deutsche kennen. Die dann diese Annie Girardot war im Film. Und diese Frau hatten die beiden Männer und diese Frau, diese Ménage à trois. Und Hessel hat die Frau dann geheiratet. Hat mit ihr Kinder, ganz viele Kinder, ja. Krass. Unter anderem der Stefan Essel, der ist Franzose. Der hat zum Beispiel die Charta der Menschenrechte mit verfasst.
Ja, auch nicht schlecht.
Das ist so ein Alter, der ist jetzt vor ein paar Jahren mit 95 oder mit 97 gestorben. Hat auch so ein kleines Buch, Wehrt euch oder so, geschrieben. Das ist sein Sohn. Und er starb dann also im Exil in Frankreich, da in Sanary-sur-Mer, da waren sie interniert. Und 41 ist er da gestorben mit 61. Und daher kennt man den einfach nur. Und jetzt ist vor ein paar Jahren in einem wunderschönen, wunderbaren kleinen Verlag hier in Berlin, so ein Ein-Mann-Verlag, ein paar Sachen von Hessel wieder rausgekommen.
Schön.
Und das Beste ist eigentlich von ihm, sind alle toll, aber das bekannteste, sagen wir mal, ist, das heißt Spazieren in Berlin.
Ja.
Und da geht er durch das alte Berlin und beschreibt es.
Aber
also der Flaneur. Als
aber gibt es dazu nicht erst auch ein Hörspiel? Spazieren durch Berlin, wo das nämlich auch aufgenommen wird. Ich bin gespannt, weil das Hörspiel habe ich, glaube ich, mal gehört. Vielleicht,
Spazieren in Berlin. Und,
schön.
Und der beschreibt dann von Norden nach Süden und von da oder vom Wedding nach dort. Und das ist ganz toll.
Schön.
Also ich bin noch nie zu gekommen, mal zu machen.
Ja.
Man müsste mal diese Stationen machen. Die fahren doch so Busse, wo du dann aussteigen kannst und steigst im nächsten Jahr ein oder so. Field ist ja nicht mehr da. Aber er beschreibt es liebevoll und hübsch und schön. Und hat natürlich, hat zum Beispiel mit seinem Freund Benjamin, Walter Benjamin, die waren befreundet. Da haben die
diese zum Zeit, Beispiel, ey, die kannten sich alle.
Ja, die kannten sich alle. Und das Kuriose war, die haben alle mit mehreren Frauen und mit mehreren Männern zusammengelebt. Diese alten Knochen, wo du sagst, hä? Wie die aussehen auf den Fotos mit den Strickjacken an? Ja, glaube ich nicht. doch. Mit Walter Benjamin zum Beispiel hat er Marcel Proust übersetzt. Also ein Teil des Werkes, drei oder vier Bände. Und dann haben sie sich mit dem Verlag überworfen, weil sie beide meinten, das sollte ein Übersetzer bzw. eine Gruppe, so eine Zweiergruppe oder wie auch immer, sollte das ganze Werk übersetzen. Und der Verlag hat kennt immer nur raus, jemand den dritten bis fünften Band macht Fritz und so und ja, sagt, da wurde nie eine Einheit. Ja. Und das wollte der Verlag nicht und dann haben sie dafür. Aber er hat eine andere Sachen übersetzt und hat auch kleine Geschichten geschrieben. Mhm. Und da habe ich ihn mit.
Ja, schön. Sehr gern.
Die nennt sich Franz Hessel. Das ist nicht dieser. Ist das der Arsenal-Verlag hier? Nee, das ist er nicht. Brille muss ich sowieso aufsetzen. Nee, das ist noch Silber.
Ist dir das hell genug, sonst hole ich noch eine Lampe ran, dass du es heller hast.
Jetzt, wenn ich mich verlese, kann ich ja nicht von vorne anfangen. Das ist ja live hier alles. Diese kurze Geschichte heißt Wird er kommen?
Okay.
Wird er kommen? Nämlich der Wein in den Kästen auf dem Balkon? Die dicke Dame, die vor mir in dieser Wohnung hauste, hat es mir versichert. Sie hat mir ausgemalt, wie dicht er sich rankt und die ganze Welt verhüllt. Ganz versteckt sitzt man dann hier, sagte sie und machte schrecklich verführerische Augen. Die grün gestrichenen Kästen, aus denen jetzt dürre Äste zackig aufsteigen, hat sie mir billig überlassen. Schön sind sie nicht. Wenn ich sie vom Maler streichen lasse, ob dann das Morsche verschwindet? Aber nun ist der Wein doch schon von der dicken Dame hineingepflanzt und die Kästen passen in der Form genau in das Eisengitter. Es sind zwei zur rechten und zur linken und in der Mitte zwischen ihnen ist noch einer, in den könnte ich Blumen pflanzen, Geranien oder Päonien, die sich weit hinunterranken, oder aber Bohnen. Für Tomaten ist die Sonne hier leider zu schwach. Es ist ja nicht Südseite. Darauf habe ich beim Mieten wieder nicht Acht gegeben. Müde habe ich der Dame die Kästen abgekauft, übernommen wie den kleinen grünen Ofen im Wohnzimmer, den sie damals, als die Wasserheizung so oft versagte, hat setzen lassen. Er würde gut sein für die Übergangszeit, hat sie gesagt. Weil jetzt gerade solche Übergangszeit ist, habe ich gestern Papier und Holz in diesem Ofen angesteckt. Er wollte nicht recht, hat sehr geraucht, ist es wohl nicht mehr gewohnt. Man wird ihn besser in den Keller schaffen und eine Sonne kaufen. Aber wir haben schon so viel anschaffen müssen. Und in den Keller geht er kaum noch hinein, ist nur ein kleiner Keller, ist ja auch nur eine kleine Wohnung. 3,5 Zimmer, Hinterhaus, 4 Treppen ohne Fahrstuhl. Aber im Hinterhaus, das man hierzulande Gartenhaus nennt, im Hinterhaus 4 Treppen hoch wohnt in Berlin die Seele. Wird er kommen, der Wein in meinen Kästen? Der am Fenster nebenan hat schon Triebe. Ringsum in der Nachbarschaft knospet es schon. Inzwischen werde ich den mittleren Kasten versorgen. Im Seifengeschäft habe ich Tüten mit Samen gesehen. Große Auswahl. Sieht alles wie Erbsen aus. Aber außen auf der Tüte ist immer eine sehr üppige Vegetation abgebildet. Die Drogistin sagt, das Dankbarste sei fette Henne. Das ist so dankbar, sagt sie, dass man gar nicht nachzukaufen braucht. Kommt immer von selbst wieder. Ich wollte nun eigentlich am liebsten gleich blühende Blumen einpflanzen und unter fetter Henne kann ich Unerfahrener mir im Augenblick nichts anderes vorstellen als die dicke Dame, die mir die Kästen überlassen hat. Und die wird doch nicht, wenn ich fette Henne pflanze, von selbst wiederkommen. Und bei dankbar muss ich an eine andere dicke Dame denken, die ich in einem Pensionsgespräch sagen hörte. Gott, wissen Sie, Velvet ist so dankbar. Dankbarkeit ist eine seltene Tugend auf dieser Welt. So will ich denn dankbar sein für alles, was in dem mittleren Kasten kommen wird. Jetzt ist er noch scheußlich anzusehen, voll Asche und Kerne und Scherben. Aber die beiden mit dem Wein. Morgens sehe ich die dürren Äste immer so lange an, bis es mir vorkommt, als sprieße hier und da schon was Winziges. Muss man eigentlich fleißig gießen? Und wann am Tage und wie oft? Einmal habe ich schon gegossen und Ärger gehabt mit dem empfindlichen alten Fräulein unter mir, weil es hinuntergetropft hat. Und das Fräulein war schon gereizt, weil ich neulich noch so spät Möbel gerückt habe. Es wollte schon zur Polizei schicken. Es hielt den Lärm wohl für eine Orgie. Aber wenn man in eine neue Wohnung zieht, muss man die Sachen doch erst ein bisschen hin und her stellen, bis sie eine Stätte gefunden haben. Wohnen ist gar nicht leicht. Und wenn man eine neue Wohnung bezieht, wohnt man erst sehr heftig, hat Geschmack und Streit. Später gewöhnt man sich das Wohnen ab und überlässt das den Gegenständen, die auf ihre Art miteinander und mit uns Menschen auskommen. Man stellt nicht mehr um. Man wartet, bis alles von selber kommt. Auch der Wein. Schön still ist es hier. Die Bäume im Hof sind schon ganz grün. Auf dem Balkon gegenüber erscheinen manchmal zwei kleine schwarze Mädchen, die aussehen wie Japanpuppen. Weit weg ist man hier von Berlin und doch mittendrin. Ganz mittendrin. Denn in Berlin, ich sagte es schon, wohnt die Seele Gartenhaus vier Treppen ohne Fahrstuhl. Und das ist ja eine kleine Zeichnung von Dolbien. Das ist eher eigentlich alt. Hessel.
Cool. Keine Haare.
Keine Haare, Glatze. Ne? Zigarre mal geraucht. Und dachte man, die Weiber sind denen hinterher. Also immer diese...
Schön. Aber wie... Wie stößt du dann auf solche Texte? Das ist total...
Ja, na, weil ich eben durch diesen, auf den Hessel gekommen bin. Ich weiß, das weiß ich nicht. Aber ich bin dann zu diesem Verleger gegangen, diesem Arsenalverlag. Und wir haben uns wunderbar verstanden, haben uns unterhalten. Der raucht auch Pfeife. Wir saßen da Pfeife rauchend und Wein trinkend und haben geredet. Und der sagte, na, Hessel und hat doch hier und hat doch da. Und jetzt habe ich bis jetzt alles von Hessel. Und der hat auch noch ein paar andere Sachen rausgegeben. Also... Alle so aus dieser Zeit von Schriftstellern oder Feuilletonisten aus dieser Zeit. Und da habe ich mir dann einige gekauft. Und das ist so. Und dann kommt man von einem zum anderen. Mhm. Dann liest man was über Hessel und sagt, ach, was ein Benjamin und der.
Ja,
und
genau.
Das sind so, wie man heute in Verlinkungen oder so.
Ja, genau. Nur sehr analog natürlich. Schön.
Ja, und das mag ich kann es auch nicht anders. Ich mag nicht am Computer lesen. Mhm. Also mehr als zwei Seiten am Computer zu lesen, ist für mich doof. Ich muss hier so anfassen, für eine Seite umblättern, ein bisschen die Lippen.
Man sieht auch den Fortschritt, das finde ich das Schöne bei Büchern. Man sieht, wie weit man ist.
Ja, ja.
So das andere
ist immer zu Ende.
Genau. Ach Mensch, ich danke dir.
Na, aber
schön, dass du da warst und danke für doch, diese Geschichte.
Doch nicht dafür.
Das war Reinhard Scheunemann und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben.
Egal ob lustig oder traurig, gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei Hörgestalten.
Hörgestalten.